Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.
Und traditionell gibt es jetzt diesen Moment, wo ich nicht weiß, wie es weitergeht. Ich treffe eine Person oder vielleicht auch mehrere Personen, über die ich nichts weiß. Auch nicht, warum wir miteinander reden. Es ist niemand hier, deswegen sage ich mal Hallo.
Hallo.
Mensch, da ist jemand. Sebastian hier.
Hallo, ich darf dir ja nicht sagen, wie ich heiße.
Oh, das ist ja schon mal eine Ansage hier.
Da hättest du mich fast schon erwischt, weil man so reflexartig direkt darauf antworten will.
Schade.
Alles kaputt, sofort von Anfang an.
Aber ich freue mich trotzdem, dich kennenzulernen, sage ich jetzt einfach mal.
Freue ich nicht zu früh.
Es gibt so drei Sätze, die mir dabei im besten Fall helfen sollen, dahinter zu kommen, warum wir miteinander sprechen und wer du eigentlich bist, also was du eigentlich tust. Und ich würde vorschlagen, in einen dieser Sätze, vielleicht in den ersten, hören wir jetzt mal rein.
Bis ins 18. Jahrhundert maß man keine Frequenzen und stimmte deshalb unterschiedlich, je nach Land und Epoche. 1953 einigte man sich auf einen Kammerton von 440 Hertz, der dem Wählton des Telefons entspricht. Trotzdem gibt es bis heute Unterschiede. Französische Orchester benutzen einen Kammerton von 442 Hertz, Deutsche oft einen von 444 Hertz. Okay, da muss man schon ganz genau hinhören.
Ich habe ganz genau hingehört. Aber keine Ahnung, was das soll.
Ich kann dir das genau erklären, natürlich.
Natürlich, davon gehe ich aus, weil das hat bestimmt irgendwas mit dir zu tun. Sonst hätte die Redaktion mir das jetzt hier nicht vorgeworfen. Kammerton, habe ich auch noch nie gehört. Das heißt, du hast irgendwas mit Instrumenten zu tun?
Ja, schon. Immer wieder mal, ja.
Es geht um deinen Job, nehme ich an, über den wir hier sprechen, ja?
Ja.
Immer mal wieder was mit Instrumenten zu tun. Das heißt, du spielst Instrumente?
Ja, mehr schlecht als recht, aber ja.
Mhm. Ich habe jetzt noch nicht so ganz verstanden, wozu dieser Kammerton gut ist, ehrlich gesagt. Aber hast du vielleicht auch irgendwie was mit Instrumentenbau zu tun? Oder also mit dem Stimmen von Instrumenten? Weil bist du
also bauen, nein, stimmen ja.
Okay, aber stimmen auch nicht als Hauptzweck, sondern weil du halt mehr schlecht als recht immer mal wieder Instrumente spielen musst.
Genau deswegen.
Das heißt, du bist Musiker?
Ja.
Immerhin das?
Ja, das bin ich. Die Anekdote dazu ist, ich weiß nicht, wie die an die herangetragen wurde, aber die Anekdote ist, dass ich jetzt gerade irgendwie was aufgenommen, verrate ich mal.
Oh, als Musiker macht man das hin und wieder.
Ich habe was aufgenommen, das kann ja passieren.
Ja.
Und mein Stimmgerät, das war die ganze Zeit, weil ich vorher nämlich mit so klassischen Leuten was aufgenommen habe, war das Stimmgerät eingestellt auf 444 Hertz. Und dann habe ich das aber vergessen, wieder umzustellen. Und man nimmt halt ja die Musik, die ich normalerweise mache, mit 440 Hertz ja auf. Und deswegen war es die ganze Zeit so, dass wir uns immer gewundert haben, warum stimmt es denn einfach nicht? Und dann immer so dämlich lange rumgestimmt und mein Gitarrist ist verrückt geworden und sowas. Ja.
Und da sind wir schon mittendrin im Ton-Nerd-Talk quasi.
Richtig, genau, ja.
Ich weiß aber immer noch nicht so genau, wie das jetzt alles zusammenpasst, dass du auch zum Beispiel klassische Musik machst. Aber es gibt ja noch zwei Sätze, die mir vielleicht helfen. Hören wir noch in einen rein.
Ja.
Bis zum Alter von 4 Jahren geschieht alles sehr intuitiv. Von 4 bis 8 funktioniert die Erinnerung sehr gut. Aber ab 8 müssen Dinge schon wieder neu erlernt werden. Und mit dem Alter wird das immer schwerer.
Aha. Okay. Möglicherweise, also das wäre jetzt so die einzige Idee, die ich habe bei dem Ton, ist, dass du schon sehr, sehr lange mehr recht als schlecht Instrumente spielst oder dich mit Musik beschäftigst.
Ja, so lange auch wieder.
Oder der Umkehrschluss, weil du eher recht als schlecht als recht spielst, hast du viel zu spät angefangen und wünschst dir, ein Wunderkind gewesen zu sein und hättest gerne schon mit 8 Klavier gespielt, aber hast du leider nicht.
Auch das würde ich mir wünschen, aber ich glaube, das geht da um was anderes.
Es geht um was anderes.
Es geht da, meine Vermutung ist, der Tipp ist etwas hintergründiger. Eigentlich sehr offensichtlich, aber dann doch irgendwie auch hintergründig.
Mhm. Also du gibst mir zumindest die Option, jetzt gerade hier mein Gesicht zu wahren mit dem, was du gesagt hast.
Einfach nachdenken, einfach mal ein bisschen nachdenken.
Denk doch mal nach, Mann! Was machst du da eigentlich die ganze Zeit? Ja, danke, ist angekommen.
Was ist da gerade passiert? Was war das? Warum wurde das zum Beispiel synchronisiert?
Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Dritter Satz.
Oh, see, can you see by the dawn's early light was so hell as twilight at the last.
Vielen Dank. Das war sehr schön.
Okay, cool.
Ich glaube, ich bin wirklich genauso ratlos wie du, was das jetzt war.
Meine Zeit geht leider auch gerade echt flöten. Das war es fast schon mit meiner Ratezeit. Also pass auf, ich versuche mal. Du bist ein Populärmusiker, der auch gerne was mit Orchestern macht. Deswegen hast du das Problem mit deiner Stimm-Dingsbums-Geschichte da. Mhm. Und hast beim Super Bowl einen französischen Chanson auf Deutsch übersetzt in den USA gesungen.
Nein.
Aber war gut, oder?
Es war knallhart kombiniert, ja, auf jeden Fall.
Wäre eine super Geschichte, über die wir jetzt reden könnten.
Ja, leider so geil war ist es nicht.
Okay, komm, dann schauen wir in die fiese Realität. Mhm. Hi, wer bist denn du?
Ich heiße Maxim.
Hallo Maxim, Mensch. Ja, schade. Das ist natürlich eine harte,
schwer,
Realität jetzt.
Ich glaube, ich hätte mich nicht mal selbst erraten. So.
Na, vielleicht über die Stimme hätte man es noch irgendwie hinbekommen können, ne? Aber
ja. Schwer.
Schwer.
Genau.
Ja, war schön, dass wir miteinander reden.
Ja, gleichfalls, ja.
Gut.
Ich möchte ja schon gern wissen, was das jetzt war, das Letzte. Was hat das mit mir zu tun?
Ich habe nicht den Ansatz einer Ahnung.
Ich singe auch schief. Es war irgendein anderer. Es gibt doch bestimmt irgendeinen anderen Maxim. Wer ist das überhaupt?
Wer ist dieser Typ?
Es gibt doch so einen viel besseren Maxim.
der auch wirklich gut Hymnen singen kann. Ja. Geil.
Das ist doch der schlechte Maxim. Warum nehmen wir nicht den besten guten?
Dann
zumindest einen okayen Maxim.
Brechen wir das hier ab, ne? Nachdem ich jetzt weiß, dass du auch nicht mal ordentlich Instrumente spielen kannst. Warum sagst du das so?
Weil das so ist.
Ist das so?
Also ja,
ist,
es gibt ja Leute, die auch mit rüpelhaften Skills weit kommen. Ne? Ja,
die vollständige Punkbewegung, ne?
Zum Beispiel, ja. Die haben das sozusagen sich ausgedacht. Und man kann sich, ne, irgendwann hat mal jemand zu mir gesagt, man kann noch so dumm sein, man muss sich nur zu helfen wissen.
Geil.
Genau,
ja.
Das Programm bei mir, ja.
Finde ich schön. Es ist auch so ein bisschen Understatement, würde ich jetzt sagen, oder?
Nee, also ich spiele dann auch Sachen, die einfach sind, weißt du? Und das kann ich dann so, dass du nicht merkst, dass ich es nicht gut kann. Aber wenn du jetzt sagen würdest, Solo, Maxim an der Gitarre, dann würdest du sehr schnell merken, dass ich es richtig scheiße spiele.
Schade, würde ich jetzt gerne sagen, aber es funktioniert nicht. Wie hat denn das dann überhaupt mit dir angefangen, dass du motiviert gewesen bist, irgendwas mit Musik zu machen, wenn es nicht über die Instrumente gegangen ist? Weil das ist ja eigentlich wie hast du mal angefangen, Musik zu machen? Aber das interessiert mich jetzt insofern schon, als weil ich habe lange Klavier gespielt und finde es total schade, dass meine Skills alle irgendwie baden gegangen sind und hätte mir vorstellen können, dass wenn ich halbwegs talentiert gewesen wäre, dass das mich motiviert hätte, da irgendwie weiter anzugreifen. Das war dann bei dir offensichtlich anders.
Also du meinst, das wäre eine bessere Idee gewesen, Musiker zu werden als Moderator?
Ich habe mit Musik ja gar nichts zu tun ansonsten.
Aber dann ist doch alles gut. Dann sei doch froh, dass du...
Nein, ich habe mich dann nur so motivatorisch gefragt, wann überlegt man so,
Ich habe Saxophon gespielt als Kind.
Also das doch.
Ja, das wollte ich aber gar nicht eigentlich. Ich wollte eigentlich lieber was anderes spielen, aber meine Eltern sind so Ökos. Die waren irgendwie der Meinung, dass jetzt E-Gitarre und Schlagzeug doof ist. Und dann habe ich gesagt, ja, dann halt Saxophon. Ah ja, Saxophon.
Aber Saxophon ist ganz geil, oder? Aber schwer zu spielen.
Ja, ne, also ich hasse es mittlerweile sehr. Es gibt sehr wenige Leute, die es schaffen, das irgendwie einzubinden, dass ich das nicht komplett scheiße finde. Es sind auch viele Lieder schon zerstört worden durch ein Saxophon. Wenn man zum Beispiel sich in das Werk von Sting hineinhört, da sind sehr viele schöne Lieder bei. Aber dann muss irgendjemand dann Saxophon spielen und dann ist es sehr nervig.
Aber ist das nicht viel Zeitgeist, was da durchspielt und deswegen ist es heute nervig?
Ja,
weil,
stimmt. Jetzt
weil
kommt Bon Iver und macht das mit Autotune und überall Saxophon drauf und dann ist es irgendwie auch dann trotzdem geil.
Aber das
ist Bon Iver ist vielleicht.
Ich kriege ja immer so einen Stichwortzettel. Auf diesem Stichwortzettel steht bei dir, und das schließt, finde ich, ganz gut an unser Instrumentengespräch
an. Was ist im Guinness-Buch der Rekorde?
Warte, da muss ich mal kurz durchgehen, ob ich da irgendwas finde. Nein. Nichts, gar nichts, sorry. Um nochmal zurück zu den Instrumenten zu kommen, da steht das Stichwort Fleiß spielt eine größere Rolle als Talent.
Ja, das glaube ich.
Ist das ein Satz von dir, ja?
Ja, das glaube ich, wirklich. Talent ist so, natürlich ist das voll geil, wenn du Sachen irgendwie wahnsinnig schnell lernen kannst, aber wenn du sie halt nicht lernen willst, dann wirst du es trotzdem nicht können am Ende, ist doch klar. Also ich habe so zum Beispiel, ich habe mal ein Semester lang habe ich BWL studiert. Man will es nicht glauben, aber
wirklich?
Das ist tatsächlich so gewesen.
Wie ist das dazu gekommen? Was hast du dir dabei gedacht?
Nicht viel. Ich habe, glaube ich, gedacht, so, das kann ich so nebenbei machen und ich hatte ein okayes Abi und dann melde ich mich mal da an, was auch immer. Ich bin nie hingegangen und zwar, aber wenn ich hingegangen bin, saß ich neben meinem ehemaligen irgendein Kumpel, der in meiner Schule auch war und der so ein Genie ist, der einfach kein einziges Mal gelernt hat, nur bekifft war und trotzdem nie eine Note geschrieben hat, die schlechter ist als 1. So. So in jedem Fach auch, weißt du, so. Und trotzdem ja, sportlich und trotzdem nett.
Ätzend,
so.
Ätzend
Gott,
solche Menschen.
Gott war im Himmel, weißt du, Gott war im Himmel, hatte so die Schüssel mit dem Talent so und ist gestolpert und alles ist auf ihm gelandet. Und zwei Wochen vor und zwei Wochen nach ihm sind nur Idioten rausgekommen.
Okay, so, ja.
Weißt du?
Ich folge
so,
dir.
So ein Typ, so. Und dann waren wir aber in so einer Vorlesung irgendwas mit Analyse, Wirtschaftsanalyse, was weiß ich, mathematisch, irgendwas. Ich habe genau nichts, also ich meine jetzt nicht so übertrieben, sondern ich habe nichts verstanden. Der hätte auch wirklich Orksprache sprechen können, das wäre das Gleiche gewesen. So. Und er war auch das erste Mal in seinem Leben so ratlos, so ja, was weiß ich, was passiert hier? So, ich verstehe das nicht. Und dann musste der sich halt hinsetzen so und dann mal lernen. Das hat bei dem einen Tag gedauert, dann hat er das verstanden.
Aber es ist ja irgendwie...
Ich habe es nie verstanden. Also.
Aber irgendwie ist es natürlich auch so ein bisschen beruhigend, weil das zeigt ja auch ein Stück, weil er ist schon auch ein Mensch.
Musste, ja, und er musste auch lernen. Das meine ich damit. Darauf wollte ich hinaus, dass er auch trotzdem diesen einen Tag nur mal investieren musste. Wenn er das nicht gemacht hätte, dann wäre auch sein tolles Talent, hätte ihn bei Wirtschaftsanalyse nicht weitergebracht. Ja, und das meine ich. Du kannst natürlich ein super das Genie sein, aber wenn du ein fauler Sack bist, dann bringt es dir nichts. Ne?
Ja, aber du kannst auch nicht alles aufholen. Also, also ich könnte da jetzt noch eine Studiumsgeschichte von mir anschließen. Ich hatte immer so ein bisschen den Kriegsfuß mit Mathe, habe dann aber irgendwann die tolle Idee gehabt, Informatik zu studieren aus Gründen. Und das ging dann schon mit Fleiß auch alles irgendwie. Aber ich fand es mega frustrierend, weil ich mit einem Freund zusammen gelernt habe, der halt auch so ein Typ war, wie du da...
Schlimm ist das.
Ja, ja. Es ist, und ich fand es mega, echt mega frustrierend und... es hat Gründe, warum ich da jetzt nicht so richtig weit und toll bin.
Alles ist dann, du wärst jetzt ein Informatik-Genie vielleicht doch noch geworden oder zumindest jemand, der zufälligerweise in einem Moment irgendwo lang gegangen wäre und gedacht hätte, ich habe eine App-Idee und dann wärst du reich geworden.
Ja.
Stattdessen bist du jetzt hier bei Nova.
Jetzt sitze ich hier.
Ja.
Und jetzt spreche ich auch noch mit einem erfolgreichen Musiker.
Mittelerfolgreichen Musiker.
Mitteltalentiert, oder?
Das auch noch, genau.
Mittelerfolgreich.
Aber tierisch fleißig.
Also du bist wirklich fleißig, auch was Musik angeht? Wie ist man fleißig?
Nicht mehr so sehr, muss ich sagen. Also ich hab jetzt gemerkt, dass ich auf Fleiß nicht mehr so viel Lust habe, dass mir das auf die Nerven geht. Und habe jetzt bei dem letzten Ding, was ich gemacht habe, habe ich mir das so verboten. Ich bin aber sehr so aufgewachsen. Also Fleiß ist eine Tugend und man muss irgendwie fleißig sein. Und dann habe ich aber gemerkt, so ja, ich habe mich jetzt immer zu schinden und so und jetzt nochmal 1000 Jahre über den Text nachzudenken, habe ich nicht mehr so Bock gehabt. Und dann habe ich immer eigentlich dann, wenn ich gemerkt habe, jetzt nervt, habe ich irgendwas anderes gemacht. Zwar dann schon Musik, so, dann habe ich dann irgendwas produziert oder Gitarre gespielt oder irgendwas, aber dann nicht so stoisch sozusagen. Ich muss jetzt aber noch geileren Text. Zeile 25 ist immer noch scheiße. Und dann habe ich die halt stehen lassen und dann kamen die dann irgendwann von selbst. So. Also ich bin nicht mehr ganz so fleißig, wie ich mal war.
Aber das ändert nichts an dem Output? Oder
nee, ist besser geworden, interessanterweise. Man kommt ja auch darauf, dass das gar nicht so dienlich ist, dieses stoische Arbeiten. Mhm. So. Man kann auch eigentlich gar nicht viel länger als 4 Stunden irgendwie kreativ oder überhaupt die Birne vernünftig verwenden. Der Rest ist, da kannst du irgendwas total Stumpfes machen oder so, ne? Was einfach nur Zeit schluckt sozusagen. Aber jetzt kreativ sein, das kannst du eigentlich nur ein paar Stunden und danach ist alles eh Quatsch.
Ja, eher so auf Knopfdruck, ne? Also ich meine, man könnte grob behaupten, als Journalist arbeitet man auch noch so halbwegs kreativ, ne? Aber das, was du machst, ist ja wirklich eine künstlerische Arbeit. So. Und das Arbeiten künstlerisch auf Knopfdruck stelle ich mir total schwer vor. Vor allen Dingen, wenn du dann vielleicht noch in irgendwelchen Deals drin bist und weißt, hey, ich habe mein Album angekündigt für den 31. März und mir fehlen noch 2 Songs und es ist Mitte Februar oder so.
Genau, und mir fällt nichts ein.
Ja.
Also, was für Songs? Hab doch alles schon gesagt.
Und das ist ja der Punkt. Eigentlich müsste das doch zu dir kommen. Eigentlich müsstest du doch irgendwie, ich habe keine Ahnung, ich habe noch nie einen Song geschrieben in meinem Leben.
Ja, das ist die romantische Vorstellung. Es ist nur so dumm, dass es einfach, dass es nicht zu mir kommt einfach. Warum? Warum kommt es denn nicht? Jetzt sagt mir doch mal.
Ja, oder ist das alles Bullshit? Ist es eher so wirklich, dass es...
Man muss sich schon hinsetzen. Also zumindest trifft das auf mich zu. Es gibt so Räume sozusagen, in denen man das halt beeinflussen kann oder sagen kann so, ey, man muss sich auch einfach locker machen und dann ist die Wahrscheinlichkeit größer vielleicht, dass was passiert von selbst. Oder man schafft irgendwie ein Environment. So, wo das irgendwie besser klappt.
Räucherstäbchen, so, Kerzen, Badewanne.
Genau sowas zum Beispiel bei mir. Das ist so Robbie Williams muss immer nackt in der Booth sein, sonst kommt einfach nur Scheiße raus. Sowas muss man sich natürlich überlegen.
Ich glaube, das hat er nur wegen der Bilder im Kopf erzählt.
Ja, genau.
Aber es klingt halt ganz geil.
Ja, das ist eine gute Story. Genau. Am Ende ist es sowieso eine neue Story. Aber weißt du, das kannst du natürlich machen. Aber bei mir ist es jetzt auch nicht so, dass ich, wenn ich einfach überhaupt nicht irgendwie darüber nachdenke, jetzt einen Song zu machen, dass jetzt einfach ein Song mir zufliegt, ist doch Quatsch. Also ich muss natürlich mich hinsetzen und irgendwie mal erstmal nachdenken, worüber ich was schreiben will. Und ganz selten ist es dann so, dass es super einfach ist und dass wirklich in einer Stunde einfach man das sofort dann so niederschreibt. Das passiert auch, aber das passiert auf einer Platte zweimal oder so. Die anderen muss man schon ein bisschen malochen.
Ist das dann mit dem Songschreiben auch dann irgendwann eher sowas wie eine Technik, die man lernt und die man dann einfach, also das heißt einfach, aber die man dann anwenden kann, wenn man dann irgendwie eine Idee hat? Also
voll, ja.
Dann wird es irgendwann einfacher, du hast die Idee und dann weißt du, jetzt geht es
schneller.
Schneller. Okay,
einfacher wird es nicht unbedingt, weil man natürlich man will ja nicht da bleiben, wo man schon war. So, mhm. Und so ist natürlich immer, das war dann vielleicht auch eher die kreative Arbeit und da muss man sozusagen immer die Grenze verschieben und so, jetzt, das habe ich ja schon gemacht, willst du nicht nochmal machen. Aber es gibt natürlich, irgendwo setzt das Handwerk ein. Und dann bin ich ganz schnell mittlerweile, nach 20 Jahren Mucke machen. Ich weiß dann schon so, dass der Reim einfach nicht geht, zum Beispiel. Haus auf Maus reimst du nicht. Das ist jetzt so jetzt ganz, ganz dumm sozusagen jetzt. Aber da gibt es natürlich, das wird dann immer differenzierter und sowas. Und es gibt einfach so Sachen, wo ich einfach natürlich sofort, da muss ich noch nicht mal drüber nachdenken. Das ist einfach so tief drin, dass ich da nicht weitergehen muss, den Weg sozusagen, weil da kommt nur Scheiße bei rum. Ja.
Bist du zufrieden mit den Sachen, die du machst? Also kannst du dir das dann gut anhören, wenn du jetzt irgendwie so ein Album rausgetreten hast und
ja, dann noch so zwei Wochen und dann
und da quält man sich durch die Konzerte, oder?
nee, bei den Gigs ist das auch, das ist ja auch immer anders. Mhm. So. Dann macht das auch wieder Bock und dann kommt ja auch was zurück vom Publikum und das ist einfach was anderes. Dann machst du es nicht mehr so für dich, so das, sondern für alle, die dann da sind. Das will ich so rausnehmen. Das ist okay, ich kann immer noch meine Soldaten singen und das ist alles cool. So, das mache ich sehr gerne. So, aber ich würde mir den natürlich nie jetzt zu Hause anhören. Warum?
Das ist aber eine andere. Ich höre jetzt auch nicht den ganzen Tag von mir irgendwelche Interviews im Radio an.
Richtig, das ist genau das Gleiche nämlich auch. Das ist einfach, ich habe das irgendwann gemacht. Der Typ, der ich da war, den hat mit dem auch nichts mehr zu tun. Weißt du, man verändert sich, dann will man das nicht mehr hören. Es gibt so viel Musik, warum soll ich mir ausgerechnet das anhören? So.
Aber ich kann natürlich jetzt nach Hause gehen und sagen, irgendwie das Interview mit Maxim, das war eigentlich ganz geil oder das war total kacke.
Ja, das kannst du machen.
Das kann ich machen. So. Und hast du ein Gefühl dann, also bist du zufrieden am Ende mit dem?
Ja, meistens.
Also kannst du zufrieden sein? Ne?
Ich bin immer zufrieden. Sonst würde ich es ja nicht rausbringen. Also,
ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich habe irgendwann von Jamiroquai, habe ich mal vor Ewigkeiten eine Doku, glaube ich, gesehen, war das. Und da erzählte er, dass er, sobald er eine Platte rausgebracht hat, die hasst, weil er zu perfektionistisch ist, um das gut finden zu können, weil er dann die ganze Zeit Dinge hört, die er besser hätte machen können.
So schlimm ist das bei mir nicht, aber ich habe jeden scheiß Vocal geschnibbelt, weißt du? Ich musste das echt oft hören, glaub mir, weißt du? Song lief halt ein paar Tage einfach durch, die ganze Zeit, von morgens bis abends, weißt du? Der gleiche Kacksong. So, natürlich will ich mir den jetzt nicht noch freiwillig anhören, so, ist doch klar. Mhm. Aber deswegen bin ich nicht unzufrieden, sozusagen. Es gibt sozusagen ein Level an Unzufriedenheit, was ich überschreiten muss, weißt du? Und ab dann kann ich es loslassen. Mhm. Ich würde jetzt nicht sagen, ich bin so, yeah, man, was für eine geile Scheiße habe ich jetzt da gemacht. So, guck mal, das kann niemand sonst. So. Aber,
wäre aber für Erfolg, glaube ich, auch keine Scheißeinstellung am Ende, ne?
Also ja, was meinst du, warum ich jetzt hier bei Nova sitze? Und nicht bei dem wie heißt das, wo waren wir gerade eben, wo ich hätte eigentlich singen sollen, bei dem Super Bowl.
Ich habe gerade nach anderen Radiosendern gesucht und dachte, jetzt willst du uns vergleichen.
Nein,
hier,
ihr seid wunderbar, ihr seid der Beste. So, ey, klar.
Gut, haben wir das nochmal klargestellt.
Wirklich. Nee, wirklich.
Die Kurve nochmal gekriegt.
Nee, ich bin natürlich total gerne hier, das war jetzt auch nur, um dich zu ärgern.
Ist in Ordnung, hat funktioniert, wie du gemerkt hast. Nee. Was ist der wichtiger, Text oder Musik beim Schreiben?
Das hängt zusammen.
Ist das eine Bullshit-Frage von jemandem, der noch nie einen Song geschrieben hat?
Nee, das ist halt einfach, weil für mich beides irgendwie wichtig ist und das kann halt sein, dass der Text die Musik inspiriert und andersrum. Ich schreibe sehr selten irgendwie einfach nur einen Text nieder und dann denke ich mir Akkorde aus, sondern meistens ist irgendwas, passiert das irgendwie gleichzeitig.
So. Mhm. Aber du sagst ja schon auch in deinen Songs Dinge, die dir wichtig sind. Also Melancholie würde mir jetzt als Stichwort ins Auge fallen.
Ich mach schön Après-Ski-Musik. Das ist jetzt falsch. Ich bin doch der andere, Max.
Verdammt, ach so. Ja, sorry, dann muss ich mal kurz den anderen Zettel nehmen. Warte.
Ja, nee, ich bin doch der gute Maxim, der bessere. Ey, nee, ja, schon.
Also banal natürlich. Ist das nicht, was du machst.
Nee, also ich versuche das nicht so banal zu gestalten. Ja. Wie es jetzt dann ist, kann ich ja nicht sagen. Ich kann nur sagen, wie ich versuche es zu machen. So.
Ist das dann auch irgendwie Katalysator? Ist das eine Vision, die du verfolgst? Ist das ein,
Ich bin ein Visionär.
Ja, also ich weiß ja nicht, wie gesagt, ich bin Journalist, ich fühle mich so halbwegs kreativ, aber geht man da irgendwie so einem Kurs, so einem Themenbereich, so einem, weiß ich nicht, Gefühlen hinterher oder ist es einfach random, was dich da gerade anspringt und dann machst du einen Song draus?
Das ist eine wirklich super schwierige Frage, weil das ist eigentlich die Frage nach, wie entsteht Kreativität sozusagen. Und das ist ja, dass wenn ich das beantworten könnte, dann würde ich jede Woche ein Album rausbringen.
So. Ja, oder auch so eine Message oder ein Bedürfnis, irgendwas in die Öffentlichkeit zu tragen, weil das tust ja, du ja damit auch privates in die, also ein privates Gefühl nimmst du ja und bearbeitest das und ja. pushst es in die Öffentlichkeit.
Richtig, und das kann ich nicht beeinflussen, weil die Dinge halt passieren, weißt du ja, lebst ja auch. Ne?
Ein Stück weit.
Man kann nicht so viel beeinflussen, ne? Man hat relativ wenig Kontrolle über irgendwas. So. Das heißt natürlich, irgendwas passiert und das kann sein, dass mich das dass auf einmal dieses Thema dadurch wichtig wird oder sowas. Natürlich, wenn du dich gerade trennst, jetzt die einfachste Geschichte ist, du hast eine Trennung, natürlich ist dein Herzschmerz in dem Moment ein wichtiges Gefühl. So.
Und deswegen gibt es so viele Love-Songs am Ende.
Deswegen gibt es so viele Love-Songs, weil das ziemlich vielen Leuten passiert, dass sie sich mal trennen.
Und weil das halt ein tiefes Gefühl ist am Ende.
Ja, es fühlt sich ziemlich scheiße an, das weiß ja auch jeder sozusagen. Und wenn man dann vorher entschieden hat, dass man Songs schreibt sowieso und sozusagen das Leben danach ausrichtet, dass alles, was irgendeine Bedeutung hat in deinem Leben, irgendwann im Song landet, ist das klar, dass dann ein Song entsteht. Aber das passiert natürlich auch mit ganz vielen anderen Sachen. Und das muss nicht immer was sein, was dich jetzt komplett in der Gänze selbst betrifft oder was dir passiert ist. Bei mir ist es meistens schon so, dass es irgendwelchen privaten Bezug dazu gibt. So. Aber es ist nicht immer der Fall. So.
Was hat dieser Erfolg mit dir und deinem Leben und vielleicht auch mit den Dingen, mit denen du dich beschäftigst, gemacht?
Also was in meinem Fall vielleicht die interessantere Geschichte ist, dass ich für so einen kurzen Zeitraum halt wirklich einmal so kometartig erfolgreich geworden bin, so mit meinen Soldaten. Das war einfach irgendwie schon ein Hit so und ich habe eine goldene Platte davon und so, was man halt so als Erfolg beschildern will, so,
klar.
Weißt du?
Ja.
Und das war aber eigentlich der Song und damit irgendwie auch die Platte sozusagen, dieses eine Album. Dann habe ich das nächste gemacht, sehr akribisch und das hat überhaupt nicht geklappt, das letzte Album. Das hat jetzt aus Erfolgsmaßstab hat es nicht gut funktioniert sozusagen. Und das ist vielleicht in meinem Fall das Interessante, dass ich das so von beiden Seiten sehe, dass irgendwie so ein Erfolg passieren kann und ich glaube, dass ich damit nichts zu tun habe. So, weißt du, ich hab das nicht kontrolliert oder das ist einfach irgendwie passiert. Das war, was weiß ich, rechte Zeit, rechte Ort. Man kann da lange drüber diskutieren, aber ich habe wirklich von Herzen nicht das Gefühl, ich habe da irgendwas zu beigetragen, weißt du? Ich habe einfach das gemacht, was ich sowieso mache und dann war es halt einmal sehr erfolgreich. Und danach habe ich was gemacht, was ich zum Beispiel noch viel besser finde, so, weißt du? Und das war nicht so erfolgreich. Das ist eher für mich die Lehre so, oder das Interessante, dass Erfolg nicht unbedingt irgendwas damit zu tun hat, wie gut oder wie schlecht du bist oder so.
Oder er ist geplant, aber das ist nochmal ein anderes Thema.
Es aber gibt, auch das, ne? Weißt du, ist, wenn man jetzt sagt, so ich setze mich jetzt hin und mache den Retortensong. So, ich mache jetzt irgendwas mit Horizont und Regen und symbolisch im Refrain und irgendwie das ans Wir-Gefühl appellieren und an den Moment, so, was halt so in so einem Song halt passieren
ich
hab muss.
Ich habe ihn im
halt,
Ohr, klingt gut, weißt du? Ja.
Und wir fliegen über die Berge und wir sind jetzt und sonst nie fertig. So.
Ja.
Kann ich natürlich machen, aber das Ding ist, dass natürlich 7000 Leute sitzen und diesen Song schreiben und dass ich jetzt meine Chance vergrößere, jetzt mit diesem Song dann irgendwie erfolgreich zu werden, das glaube ich halt nicht. Das ist wieder, dass es halt irgendwie paar davon, von diesen Songs, von diesen Millionen, die es gibt und Millionen Co-Writer, die da rumlaufen, die alle diese Songs schreiben, nur diese Songs, paar davon sind halt erfolgreich geworden und jetzt sagt man dann im Nachhinein, ja, wenn man so eine Song schreibt, dann wird man immer erfolgreich. Das stimmt ja auch nicht. Das ist einfach diese Lüge in dieser Erfolgsgeschichte sozusagen.
Hast du das erst lernen müssen, das, was du eben über deinen Erfolg und dann den mittelmäßigen Erfolg hinterher erzählt hast? Also so dieses, es ist nichts, was mit mir zu tun hat, sondern es ist was, was von außen kommt?
Ja, das ist einfach, genau, die Erfahrung habe ich gemacht. Ich kann es mir so erklären einfach, durch die sozusagen, man hält sich ja dann doch fest an irgendwelchen Tatsachen vielleicht, dass ich jetzt auf einmal von heute auf morgen nur viel schlechtere Songs schreibe oder sowas, das ist irgendwie Quatsch. Und jeder, der sich damit auseinandersetzt mit dem, was ich mache, der würde das auch irgendwie so sehen. Er wird dann schon sagen so, hey, nee, ist der geiler geworden, so. Weil ich auch jetzt nicht weniger irgendwie Liebe da reinstecke oder so, was man halt braucht, um einen guten Song zu machen, das ist immer eher mehr geworden. Deswegen kann ich mir das ja eigentlich nur so erklären. Ne? Und wenn man dann aber auch andere beobachtet drumherum und einfach mal schaut, was passiert denn mit den Leuten sozusagen, ja, dann ist das, was mit mir aufgefallen ist. Es gibt keinen Zusammenhang sozusagen zwischen dem, was der macht und zwischen dem, wie erfolgreich er damit ist, sozusagen.
Das ist jetzt die Ratio von Maxim, die zu mir spricht. Mhm. Wie hat sich das angefühlt für dich? Also musstest du das auch irgendwie erst akzeptieren?
Meiste Scheiße. Natürlich ist das erstmal scheiße, wenn du halt irgendwie so ein Baby auf die Welt bringst. Das ist halt, ich habe halt 3 Jahre dran gearbeitet, so, und das ist viel Arbeit. Und das geht sehr schnell auch, ne, dass man feststellt, eine Platte funktioniert nicht. Das geht ganz schnell. So, ne? Man hat irgendwie nach 3, 4 Wochen hat man das Gefühl, okay, nee, wir kommen damit nicht irgendwo hin, sozusagen, weißt du? Mhm. Das ist super kacke, das Gefühl. Aber es gibt auch viele positiven Dinge, die ich sozusagen dadurch gemerkt habe, dass natürlich irgendwie, guck dir die auch irgendwie an. Es ist ja auch irgendwie ein bisschen lächerlich, so das teilweise, das, was dann passiert mit Leuten, wenn sie halt auf einmal dann sehr erfolgreich werden. Weißt
Ja, es ist in alle Richtungen lächerlich.
Es ist irgendwie lächerlich. Guckst du die an, wie sie irgendwie auf, dann alle in Ibiza und dann sind sie alle dort und jetzt sind sie alle in, jetzt fahren sie alle entweder nach Mexiko oder fahren sie alle hin. Das ist auch irgendwie ein Hinterherrennen, was lächerlich ist, so sozusagen. Und wie dieses ganze Instagram-Ding und sowas ist ja auch einfach peinlich. Und ich bin auch irgendwie froh, ich weiß nicht, vielleicht, weißt du, wenn das jetzt bei der letzten Platte irgendwie nahtlos weitergegangen wäre, mit, weißt du, einem Erfolg von meinen Soldaten, einfach da weiter, was das für ein Typ aus mir gemacht hätte. So, wahrscheinlich würde ich den dann total geil finden, so, und aber gar nicht merken, dass das oberpeinlich ist auch. Ne?
Ich finde es ganz spannend, diese Perspektive, dass du sagst, dass du vielleicht irgendwie ein schlechterer Mensch in Anführungszeichen geworden wärst, wenn es so steil weitergegangen
wäre. Genau, Erfolg macht nicht nur Gutes mit Leuten. Das muss man. Also es gibt natürlich Leute, wo das vielleicht super, dass die Menschen in eine tolle Richtung bringt und die einfach all ihre Energie und ihre Macht, die sie auch dadurch kriegen, in was total Positives bündeln. So, das mag auch passieren. Es gibt bestimmt auch tolle, reiche Menschen, so, aber man hat vielleicht so ein bisschen das Gefühl, dass mehr Geld auch mehr Arschloch macht, so vielleicht.
Wie lange hast du gebraucht, um dich zu motivieren, dann wieder dich hinzusetzen und Songs zu schreiben, zu produzieren?
Nach der letzten Platte, das hat schon gedauert, so, und ich musste mir das auch anders wieder zurückholen, weil ich habe die Platte davor, das bisschen, was sie sind, war super Textarbeit, ganz viel. Ich habe wirklich nur gearbeitet an diesen Texten und sehr akribisch, und das ging dann einfach nicht mehr. Ich hatte da einfach keinen Bock mehr drauf, was ich vorhin schon erzählt habe, einfach auf diesen Fleiß sozusagen, dass mich das einfach genervt hat. Ich kann mich jetzt nicht hier wieder den ganzen Tag hinsetzen und irgendwie einen trockenen Schwamm ausfringen, weißt du? Das will ich nicht mehr. Und dann habe ich mir vorgenommen, dass ich selber produzieren möchte, das nächste Ding, und habe einfach erstmal Instrumente gesammelt und sowas. Ne? Ich bin irgendwie durch ganz Deutschland getingelt und eBay-Kleinanzeigen und habe mir 60er-Jahre-Orgeln und Synthes und so einen Scheiß besorgt.
Geil.
Weil ich gemerkt habe, ich bin nicht so der Plugin-Typ, weißt du, so jetzt da sitzen nur am Laptop, da musst du reingeboren sein, da musst du jetzt irgendwie 23 Jahre alt sein, so, ich will halt Instrumente spielen, so, und die dann aufnehmen. Und über die Musik hat das dann wieder geklappt irgendwie, dass die Freude wieder zurückgekommen ist und so. Das ist einfach, weil Musik immer ein bisschen impulsiver ist, ein Text schreiben. Weißt du? Der Text ist einfach, findet sehr im Kopf statt. Und Musik ist dann doch irgendwie, ja, das kann wirklich so aus dem Herz kommen. So, das Schöne daran vielleicht.
Und das ist das, was du gerade gemacht hast, als du eben erzählt hast, dass du deine Kollegen zur Weißglut getrieben hast mit irgendwelchen falschen
Alter, dann kommst du nicht von Herzen. Ne? So, der ist toll, also das ist einfach, weißt du, wenn du, das ist einfach so ein paar Cent, weißt du, diese 4 Cent verstimmt, die hörst du, aber nicht wirklich, weißt du? Aber irgendwas stimmt nicht. Ja. So, ja. Im wahrsten Sinne des Wortes. So.
Irgendwas stimmt nicht, nehme ich mal als wahnsinnige Überleitung auf zu unseren Wahr- oder Falschgeschichten vom Pferd, die ich gerne mit dir spielen wollen würde. Die Redaktion hat 3 Geschichten vorbereitet. Eine davon ist falsch und deine ehrenvolle Aufgabe ist es jetzt herauszufinden, welche die falsche ist.
Okay.
Genau richtig. Und wir hören, würde ich sagen, erstmal rein, was uns jetzt so thematisch begegnet. Es wird vermutlich irgendwas mit dir, mit Musik oder irgendwie diesem großen Themenfeld zu tun haben.
Hau rein.
Erhaltene Aufträge geteilt durch abgegebene Angebote multipliziert mit 100 ergibt Auftragserfolg. Das ist Grundwissen Betriebswirtschaftslehre. Das hast du mal studiert, das hat dich aber irgendwann nicht mehr so gepackt. Ähnlich wie Reggae. Aber auch ohne Rasterzöpfe, ohne abgeschlossenes BWL-Studium ist heute klar, dass du als Sänger echte Auftragserfolge feierst. In einem Interview hast du mal gesagt, BWL, Reggae, das seien deine dümmsten Ideen gewesen. Perfekt, dann könntest du dich ja aus in der Thematik. Wir haben heute für dich 3 Geschichten von ziemlich merkwürdigen Ideen. 2 sind korrekt, aber eine eben nicht.
Hä?
Wirklich, meinst du das ernst?
Nee, das kannst du mir nicht erzählen.
Nee, ne? Vom Pferd.
Wie bitte?
Das Wahr- oder Falschspiel.
Alles klar.
Krass.
Geiler Satz, den Stefan Beuting aus der Deutschlandfunk Nova Redaktion da gerade gesagt hat. Reggae und BWL sind deine dümmsten Fehler gewesen, hast du so gesagt?
Mhm, habe ich gesagt.
Stimmt?
Ja, stimmt.
Okay, lass mal so stehen. Komm, wir hören mal die erste Geschichte.
Dimitri Probkarov und seine tödliche Fastenkur.
Es gibt da dieses historische Foto. Die Terrasse von Maxim Gorkis Landhaus, im Hintergrund der Schriftsteller selbst und im Vordergrund ein kleiner Tisch mit einem Schachspiel. Einer der beiden Spieler ist Lenin, für den es offensichtlich gerade nicht so gut läuft, und ihm gegenüber ein breitschultriger Typ mit dunklem Vollbart und auskragendem Schnäuzer. Der guckt zufrieden auf sein Spiel vor sich. Es ist der damals bekannte Arzt und gefeierte Medizinforscher Dimitri Probkarov. Die Szene ist aus dem Jahr 1908, aufgenommen knapp ein Jahr vor Probkarovs Tod. Probkarov war damals führender Kopf einer Gruppe von Wissenschaftlern, die sich mit Ernährung und Volksgesundheit beschäftigte. Es ging ums Fasten.
Die Erforschung der heilsamen Wirkungen des Fastens ist eine Pionierleistung sowjetischer Wissenschaftler. Und Probkarov selbst war ihr Pionier. Er war es, der als erster die Selbstheilungskräfte beschrieb, die beim Fasten freigesetzt werden.
Von diesen Selbstheilungskräften sind auch heute noch viele überzeugt. Damals wurde der wissenschaftliche Grundstein gelegt.
Das Fasten bewirkt einen Stresszustand im Organismus. Dieser Stress ruft Selbstregulierungsmechanismen hervor, die sogenannte Sarkogenese, die durch unsere Lebensweise normalerweise unterdrückt wird.
Lungenleiden, alle Arten von entzündlichen Krankheiten, da gab es gute Ergebnisse. Und auch im Bereich der Darmträgheit.
Diese Daten sind einzigartig, denn eine solche Fragestellung und derartige Untersuchungen gab es bis dato nirgendwo auf der Welt.
Ermutigt durch diese Fortschritte war es Probkarov, der eine Weiterentwicklung vorschlug. Und zwar die Satvor-Methode. Satvor heißt so viel wie Verschluss. Nach einer dreiwöchigen Heilfastenzeit und einer Abführung setzt Probkarov den sogenannten Satvor ein, also eine Art Analkorken, mit dem er den Darm verschließen konnte und den Verdauungstrakt dazu bringen wollte, Nährstoffe komplett und vollständig aus der Nahrung zu lösen. Durch den Druck sollte die Darmmuskulatur zusätzlich stimuliert werden. Nachdem erste Versuche mit Patienten uneinheitlich verliefen, entschied sich Probkarov dazu, die Methode an sich selbst zu testen. 2 Wochen hielt er Verschluss. Dann verschlechterte sich sein Zustand schnell und rapide. Fasten findet heute auch dank ihm in vielen Fällen Anwendung. Die Idee mit dem Verkorken, die ist aber vom Tisch. 1909 starb Probkarov an einer Blutvergiftung, vermutlich ausgelöst durch seine nicht ganz zu Ende durchdachte Idee, der Satvor-Methode.
Nee, das glaube ich nicht.
Schöne Geschichte.
Wow. Und ich soll jetzt sagen, ob das wahr ist oder nicht.
Noch brauchst du nicht, aber du kannst jetzt schon mal irgendwie. Hast du ein Gefühl für die Geschichte?
Also, Mann, es gibt hier alles, ne?
Das ist richtig. Das Gute ist ja, es kommen noch 2 Geschichten, ja. Und vielleicht sind die noch bekloppter oder.
Ich werde auf jeden Fall Albträume haben heute Nacht. Das ist jetzt schon klar.
Ja, ich bin auch eher so der bildliche Typ. Das sind Bilder, die ich eigentlich gar nicht in meinem Kopf haben will. Geschichte Nummer 2, bitte.
Nanocar Race. Das kürzeste, längste Autorennen der Welt.
Ein erfolgreiches Autorennen braucht im Prinzip 3 Dinge. Wagen, Fahrer und Zuschauer. Insofern ist es vielleicht keine dumme, aber dann doch irgendwie eine merkwürdige Idee. Das, was einige Forscher aus Toulouse vorhatten, ausgerechnet als Car Race zu bezeichnen. Weil mit den Zuschauern ist es so eine Sache. Denn so richtig zu schauen gibt's nichts.
What you can see here, firstly, is a gold surface. And on this gold surface you see some higher parts, and these are molecules on the surface.
Der Rennkurs. Eine kleine polierte Goldplatte. Die Streckenlänge? Einige 100 Nanometer. Die Moleküle? Kleine Häufchen aus verschiedenen Formen. Autos gibt's eigentlich nicht. Und Motoren? Haben die selbstgebauten Moleküle auch nicht.
The tunneling microscope works like this. You have a small tip which you slowly move towards a surface. Here it's my hand. You maintain a small voltage difference between the tip and the surface. As you move it closer at one point when the tip is very near the surface, less than a nanometer, a tiny current will appear between the point and the surface.
Der Antrieb ist ein Rastertunnelmikroskop. Die Spitze darf zwar nah an die selbstgebauten Moleküle heranreichen, die können dann so um die ca. 0,3 Nanometer geschubst werden, aber sie darf sie nicht berühren. Pro Schubser 0,3 Nanometer, das heißt 100 Nanometer, also ein Zehntausendstel Millimeter, ist das schon eine harte Distanz. Und so richtig TV-tauglich ist es erstens nicht, weil man kaum was sieht, und zweitens wegen der Dauer. Einmal hatten sie das Rennen auf 38 Stunden angesetzt.
We're quite excited about it, to have firstly a chance to be on such a competition.
Am Ende geht es dabei um Grundlagenforschung und das Design neuer Moleküle. Da ist die Idee, das Ganze Nano-Car-Race zu nennen, ein klarer Fall von entfesseltem Marketing. Und wer gedacht hat, dass Rennsportfans nerdig sind oder Autorennen langweilig, der hat jetzt ganz neue Bezugspunkte.
Ach komm, das glaubst du ja wohl selber nicht.
Och.
Ja, also ich bin auf jeden Fall schon sehr früh ausgestiegen. Aufmerksamkeitsspanne war sehr schwierig in dem Fall. Ich habe zwischendurch mal überprüft, ob das richtig übersetzt ist.
Ja, da achte ich auch tatsächlich immer drauf.
Das stimmte. Ja. Das war aus dem Französischen ins Deutsche übersetzt. Das konnte ich jetzt beim Russischen vorher nicht verifizieren.
Schwierig, so. Ja.
Aber was da Nano-Ding, weiß nicht. Keine Ahnung, ich habe nicht zugehört. Das war wahnsinnig langweilig.
Komm, wir machen die dritte Geschichte, haben wir es hinter uns.
Für die Tonne. Multimillionär erfindet Wohnmülleimer für Obdachlose.
Peter Dorr ist Machertyp. Multimillionär, Erfinder, Geschäftsmann, Self-Made-Politiker. Nun ist die Obdachlosigkeit in Großbritannien ein großes Thema. Zwischen 2010 und 2018 soll die Zahl derer, die auf der Straße leben, um 165% gestiegen sein. Sowas lässt Peter Dorr, der sich auf einer Facebook-Seite selbst als Superhero feiert, natürlich keine Ruhe. Und so hat er eine Erfindung präsentiert: den City Pot. In einem kleinen Filmchen sieht man, wie Peter Dorr am Straßenrand seinen City Pot vorstellt. Der Unternehmer steht da, hantiert ein bisschen ungeschickt mit zwei großen roten Mülltonnen herum. Die Tonnen schiebt er dicht beisammen, sodass die Griffe sich berühren, und dann steckt er eine Stange dadurch, die wie ein Scharnier wirkt. Nun legt er die Tonnen hochkant übereinander, kniet sich nieder und krabbelt in eine der Tonnen rein.
When you're not using it, simply take the hinge off.
Jetzt sieht man, wie Dorr mit ein bisschen Mühe die obere Tonne herumwuchtet und sich quasi selbst in die beiden Tonnen einschließt. Der Citypot soll, so Dorr, Obdachlosen künftig ein sicheres Zuhause geben. Er sei sogar sturmfest und kosten soll er so um die 100 britische Pfund. Dorr selbst schätzt seine Erfindung ein als eine mit, Zitat, Global Impact. Andere halten ihn schlicht für durchgeknallt. Schließlich könne man sich für das Geld auch ein Zelt leisten, sagt einer. Ein Reporter des Daily Mirror hat mit einer Obdachlosen gesprochen, die davon berichtet, dass sie einmal in ihrem Leben in einer Mülltonne hätte schlafen müssen. Es sei für sie super erniedrigend gewesen und es war die Stelle im Interview, in der sie in Tränen ausgebrochen sei. Ein anderer schreibt nur, es sei die schlechteste und entwürdigendste Erfindung, die er je gesehen habe. Im Video sieht man, wie der Reporter nach einiger Zeit Dorf fragt, ob er ihm helfen solle, aus seinem Citypot wieder rauszukommen.
You okay?
Aber mit einiger Mühe schafft es Dorf selbst. Und was Dorr auch geschafft hat, er hat einen ordentlichen Shitstorm ausgelöst. Oder auch PR-Coup, wie man will. Und er hat sich den Ruf eines unkonventionellen Zeitgenossen gesichert. Mit einer, wie einige sagen würden, ziemlich dummen Idee.
Wirklich, meinst du das ernst?
Naja, so dumm ist die Idee an sich ja eigentlich nicht, aber...
Das ist das Asozialste, was ich seit langem gehört habe.
Die Umsetzung ist halt kacke.
Wow, das ist... Ach, wow, Alter, das ist einfach Kapitalismus auf den Punkt gebracht. So. Sollen doch einfach in die Mülltonne steigen. Alter.
Das ist natürlich sehr schön bildhaft, aber die Idee, dass man irgendwie Menschen, die obdachlos sind und keinen Bock haben auf Obdachlosenheime oder nicht reingehen können...
Ja, aber da macht man doch keine fucking Mülltonne.
Nee, natürlich nicht. Ist die Frage, ob es stimmt.
Das kann ich mir durchaus vorstellen, ja, dass das stimmt. Also jetzt sag nochmal, es ist echt zwei Stimmen, es stimmt eins davon, oder was?
Nee,
oder
andersrum? Zwei Stimmen, eine ist falsch.
Genau. Eine ist falsch. Ich sage, der Typ, der sich das in den Arsch gesteckt hat, ich will das einfach nicht glauben, dass es sowas gibt. Ich will das nicht. Also sage ich, das ist falsch. Meine Entscheidung steht. Diese Nanotypen, das gibt's auch. Das war so langweilig, dass ich glaube, dass es auch gibt. Langweilige Sachen gibt's immer auch.
Ja, und beschissene Geschichten. Gucken wir mal. Ja. Was, ne? Also Geschichte Nummer 1 ist falsch. Was sagt Stefan dazu?
Dimitri Probkarov, der Fastenguru mit der Verstopfungsidee. Tja, Richtig ist, dass in der Sowjetunion tatsächlich viel Wissen und Forschung über das Fasten angesammelt worden ist. Der Rest aber ist völlig erfunden. Kein Schachspiel mit Lenin, keine künstlichen Darmverschlüsse und auch Dmitri Probkarov hat so nicht existiert. Was es wohl gibt, ist das russische Wort Probka. Das heißt so viel wie Korken.
Ja, Alter. Sag ich doch. Also das hat, Dankeschön.
Glückwunsch, oh. Glückwunsch.
Aber
Glückwunsch.
Also der Kollege von euch, der sich das ausgedacht hat,
ich weiß ja nicht. Ja, ich weiß auch nicht genau, was da nicht stimmt, aber ja, mein Gott, für den Job brauchst du halt auch ein bisschen Fantasie.
Ja, Fantasie, genau. Ja,
Aber die dritte Geschichte hat dich echt aufgeregt, ne?
Alter, sowas macht mich wirklich sauer. Und dass das das wirklich gibt, das heißt, das ist passiert. Ne?
Das heißt, das ist passiert. Also diese Tonnen gibt's. Also ja, nochmal um das gerade was, wo ich rauf hinaus wollte.
Alter, jetzt stopp, ne? Zieh dir das erstmal rein jetzt. Ein Multimillionär sozusagen kommt auf die Idee, jetzt lasse ich doch mal ein bisschen Geld verdienen mit Pennern sozusagen und jetzt baue ich denen eine Mülltonne, in der die leben sollen. Die Alter, das ist das in einem Satz. Das ist so scheiße.
Das ist pervers.
Das gibt es einfach
recht.
Nicht. Ja.
Das, was ich eben relativieren wollte, war tatsächlich auch so eher die Idee, die dahinter steht. Die Geschichte ist kacke. Ja. Es gibt zum Beispiel in Köln hier ein Projekt, das heißt Little Homes, das hat einen Typ.
Ja, klar, natürlich, da gibt es ganz viele Ansätze und so. Das ist auch wunderbar, aber das muss doch irgendwie, die Würde des Menschen ist unantastbar. Du kannst doch nicht jemanden verlangen, dass er in eine Mülltonne wohnt. Alter.
Da sind wir wieder so ein bisschen bei dem, was du eben gesagt hast, dass Geld möglicherweise Menschen
Scheiße macht.
Ja?
Also ihn hat es auf jeden Fall auf einen Maßstab Scheiße gemacht, den ich schon seit, also das ist wirklich, übertrifft vieles, was ich gehört habe. Ja.
Beschäftigt dich das?
Das wird mich jetzt noch beschäftigen, ja.
Das auch?
Ich bin tatsächlich etwas aufgewühlt, weil solche Sachen mache ich aggressiv. Ich glaube, ich muss gleich ein bisschen auf den Boxsack schauen.
ich merke schon. wie ist das so generell so mit Kapitalismus? Ist das irgendwas, was dich auch wütend macht, weil es ja schon auch ein Stück weit die Welt jetzt nicht unbedingt überall besser macht?
Ja, natürlich. Also ich denke viel drüber nach und was ich gruseliger finde, ist, dass ja eigentlich in irgendeiner Form so einen Konsens gibt. So das, was vor ein paar Jahren, wo ich das Gefühl hatte, war noch nicht der Fall, dass wenn man gesagt hat, wir müssen da nochmal anders drüber nachdenken, wenn ich sowas mal angesprochen habe irgendwo, dann war das immer so, jetzt mal kommt er hier mit seinem Kapitalismuskritik-Ding, oh Gott, Augen verdrehen und sowas, weißt du? Das ist jetzt nicht mehr so, weil irgendwie allen klar ist, dass es nicht funktioniert, sozusagen, so wie wir es jetzt machen.
Oder auch nicht in Dauer funktionieren kann.
Und das finde ich das Gruselige oder das, was mich viel beschäftigt, ist, dass man wissentlich sozusagen weitermacht. Sozusagen.
Aber das passiert ja in ganz vielen Bereichen und in dem offensichtlichsten aller Bereiche im Moment, im Thema Klimawandel. Ne? Wir wissen alle, worum es geht. Wir haben auch ein Bewusstsein, wir kennen die richtigen Sätze oder das, was wir tun müssen, aber trotzdem rennen viele noch immer weiter gegen die Wand oder in Richtung Wand.
Richtig.
Wie sehr spielt deine Haltung in deinem Leben, Politik, Kapitalismus, alles, was dich gerade irgendwie aufregt, in den neuen Songs eine Rolle, die du geschrieben hast?
Ganz wenig. Ich glaube sogar gar nicht auf dem neuen Album. Auf dem letzten Album sehr viel, sozusagen. Und ich habe auch da das Gefühl, dass ich da so viel zu gesagt habe, was ich darüber fühle und denke und sowas und dass es schlaue Gedanken darin gibt und so, dass ich einfach das Gefühl hatte beim letzten, das hat mir aber trotzdem nicht unbedingt geholfen. So, das hat mir sehr viel schmerzhaftes Nachdenken nur gebracht, sozusagen, dass ich jetzt Lust hatte, Sachen zu machen, die positiver auf die Welt schauen, sozusagen.
Aber ist das nicht vielleicht sowieso ein Stück weit eine ganz gute Message? Also nicht die Probleme zu verleugnen, die wir haben, aber vielleicht mal wieder in so ein bisschen in so ein positiveres Denken reinzukommen, zu schauen, ja, wir haben vieles, was wir irgendwie anders machen müssen, aber gerade in unserer Bubble einfach mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, dass auch einiges schon besser läuft, wie du gerade gesagt hast. Irgendwie vor ein paar Jahren bist du noch irgendwie angenervt angeschaut worden, wenn es um Kapitalismuskritik geht. Also es tut sich ja was, es ändert sich was in Köpfen. Sollen wir das nicht mal sehen?
Ich glaube ja. Aber ich wanke hin und her, was die Antwort angeht, ja, weil aus dem Grund, ich glaube, dass zu viel Depression lähmt, sozusagen. Also wenn man das noch viel mehr forciert, sozusagen die Leute noch viel mehr immer mit der scheiß Realität konfrontieren, damit sie halt anfangen, irgendwann halt irgendwie über diese Schwelle zu gehen und sagen, okay, das bedeutet, dass ich auf Sachen verzichten muss. Reisen, das ist auch so ein Ding. Ich habe zum Beispiel bei mir, also wenn ich mir meinen Freundeskreis angucke, die alle irgendwie grün leben und sich Gedanken machen und sowas, ne? Aber ich glaube, der Footprint jetzt am Ende ist halt nicht so gut, weil die einfach trotzdem einmal im Jahr nach fucking Indonesien fliegen. Und da ist dann irgendwie so, ja, das kann ja nicht die Lösung sein. Es kann doch nicht die Lösung sein, dass ich jetzt nicht mehr fliegen kann. Und ich sage ja doch, das ist eine super Lösung. Weißt du? Die ist ziemlich einfach und es ist eine echt gute Lösung, solange wir keine andere haben. So, ich finde es natürlich, ich finde es auch scheiße. Ich verzichte da jetzt zum Beispiel seit ein paar Jahren drauf. Einfach, ich will das nicht mehr machen, weil ich mich dann schlecht fühle. So, ich mache trotzdem andere Sachen dann falsch und sowas. Ich bin jetzt absolut kein Guru oder sowas, im Gottes Namen.
Wie machst du das beruflich? Wenn du jetzt irgendwie zum Beispiel.
Ich fahre mit dem Zug.
Du fährst mit dem Zug?
Ja. Hm. So, ey, ich sag jetzt nicht, dass das nicht auch mal wieder passieren kann, wenn es nicht anders geht, dass ich auch nochmal in den Flieger steige. So. Aber ich habe es jetzt einfach, ich bin seit, glaube ich, 3 Jahren nicht mehr geflogen oder so.
Hm.
Aber da haben wir, guck mal, jetzt sind wir da reingerutscht.
Voll, ne? Voll die großen Themen hier.
Haben wir jetzt,
Alter,
irgendwie über sowas, ja, diskutiert dann doch.
Guck mal, und dabei habe ich noch so viele.
Hat so schön angefangen.
Ja, eigentlich
dir
schon. Und ich habe noch so viele schöne Stichworte und keine Zeit mehr. Waldorfschule steht hier noch zum, ja, Beispiel. Studium Toningenieur steht hier noch.
Ja,
ach,
was
Mann.
Ich alles gemacht habe, ne?
Toll, ja.
Reiten. Ich war sogar schon mal reiten.
Das steht
ja
nicht, das,
ja,
kann nicht sein.
Reiten habe ich gemacht, Schwimmen, Breakdance. Ich bin so einer, der allen jeglichen Quatsch mal versuchen muss. Ist das eine wichtige, tolle Info, oder?
Auf jeden Fall, das ist eine richtig super gute Info. Vielleicht noch was Deepes, richtig Fröhliches zum Rausgehen, aber vielleicht erklärst du es mir und es dreht sich total sofort. Ich denke gerne über den Tod nach, steht hier.
Ja, es ist nicht so, dass mich das irre macht. Viele Leute haben ja diese Vorstellung von nicht mehr sein oder sowas, dass das so schwierig ist sozusagen. Für
aber
mich ist das,
ist das für dich ein Thema so? Lass mich kurz rechnen, in deinen 30ern. Das ist ja doch noch, hoffen wir mal, weit weg.
Ja. Aber ich bin Künstler und da ist es dann immer nah. So, weil es einfach, weil du, wenn du denkst viel, wenn du einfach sehr oft auf einem Stuhl sitzt und nachdenkst, weil das dein Job ist, kommst du da immer hin. So, das ist einfach, was passiert. Da kannst du gar nichts gegen machen, sozusagen. Du wirst immer wieder dem guten alten Tod begegnen. Und sorry, aber wir spielen ja alle nach seiner Pfeife. Mhm. So. Und das merkt man dann bei einem Virus, weißt du?
Aha.
Wie der Tod doch alles in der Hand hat und wie der ein hübsches Spielchen spielen kann und alle auf einmal dann stramm stehen für ihn und so, weißt du?
Und die Regale leer kaufen. Ich, ja, war gerade im Supermarkt und wollte es eigentlich gar nicht,
ja,
glauben.
Ey, ich wohne gerade in Oberkassel, in einem Stadtteil von Bonn, der sehr dörflich ist.
Ja.
So. Und die fucking Regale sind ausverkauft.
Es ist abgefahren. Maxim, es hat großen Spaß gemacht. Es war ein ziemlicher Ritt, aber wir sind am Ende irgendwie persönlich wieder rausgekommen.
So ist es.
Irgendwie,
wir sind,
ja,
irgendwo rausgekommen bei Barilla Vollkornnudeln.
Ja, ist auch super. Jetzt kannst du noch die Dinge sagen, die ich sagen würde, wenn ich sie wüsste. Ich weiß sie aber nicht. Du hast ein neues Album vermutlich oder bist gerade auf Tour. Irgendein Grund hat es, warum du hier vorbeigestolpert bist.
Ich darf das eigentlich gar nicht sagen, aber jetzt habe ich es ja schon gesagt, ne? Aber ja, wir machen ein neues Album.
Ach so. Ah, du darfst es noch gar nicht sagen.
Ich glaube, ich darf es eigentlich nicht sagen.
Ah.
Aber es ist ja.
Wir sind ja unter uns, ne?
Ist passiert.
Ja.
Machst du nichts?
Nee.
Nee. Ihr habt das, alle, die jetzt hier sind, habt das jetzt als erstes erfahren.
Exklusiv. So, ja. Tragt's in die Welt.
Ja.
Danke.
Sehr gern.
Tschüss, mach's gut.
Mach's gut, bye bye.
Deutschlandfunk Nova, dein Sonntag.
Jeden Sonntag ab 9 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.